safety.
The Dolphins win the
safety.
Intercepted by Minka Fitzpatrick.
Einen herzlichen, wunderschönen guten Tag. Wir haben Sonntag und es ist wieder Zeit für den Dolphins Drive. Und ihr hört richtig, hier ist nicht Rico, hier ist Micho. Aber ich habe den Rico mitgebracht. Hallo Rico.
Moin, moin.
Tobi ist immer noch irgendwie bei seinem Nebenjob verschütt gegangen.
Ja.
Aber ihr werdet euch sicherlich wundern, warum ich heute hier die Moderation mache. Das liegt einfach daran, dass es ein Thema gibt, heute, über das ich nicht ganz so viel sagen kann, wie unser Experte College Kid Rico. Es geht nämlich heute um College Football.
Jetzt hängen die Latte nicht schon jetzt schon so hoch, dass ich gleich so drunter hergehen kann.
Ja gut, aber für uns bist du definitiv derjenige, der sich am meisten mit College auseinandersetzt. Für den Wald- und Wiesen-Football-Gucker in Deutschland wird College ja erst ab dieser Saison wirklich interessant und sehbar, wenn Run NFL das im Free-TV senden wird. Ansonsten hat man ja mit College-Football nur in Vorbereitung auf den Draft so ein bisschen was zu tun. Das ist in den USA anders, richtig, Rico?
Ja, das ist in den USA anders, weil in den USA ist das Leben um das College einfach was komplett anderes. Also es sind ja von ganz, ganz früher her haben sich die Colleges schon in verschiedenen Sportarten sozusagen gemessen. Und ich gehe jetzt mal so den Anfang des Aufrisses der Geschichte, den habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Und zwar 1869 hat Rutgers gegen Princeton gespielt. Das war aber so ein abgewandelte Art des Fußballs. Also es war irgendwas, es war aber kein Fußball, es war kein Football, es war einfach irgendein Spiel mit dem Ball. Und dann ging es ein paar Jahre später, hat Harvard gegen die University von Montreal gespielt. Und das war das Rugby-Team der University of Montreal, und Harvard hat aber gesagt, nee, wir spielen da so ein bisschen was anderes. Und daraus war so ein Mix aus Rugby und etwas anderem, weil es gab ja noch keinen richtigen Football. Aber aus diesem Spiel heraus hat sich dann der Canadian und der American Football gebildet. Also die Grundzüge sind quasi da dann festgelegt worden und sind dann so Stück für Stück wurde dann halt so festgelegt, es gibt 11 Offense, 11 Defensive-Spieler und solche Geschichten. Und richtig los, würde ich sagen, ging es dann 1902 mit dem ersten Bowl-Game. Und das war damals der Rose Bowl, der jetzt berühmt-berüchtigt ist.
Der ist in Pasadena, ist das richtig?
Das ist richtig.
Warum ist er denn so berühmt-berüchtigt? Weißt du da irgendwas oder?
Einfach, weil es der erste Bowl ist.
Ah, okay.
Und er halt immer noch wichtiger Bestandteil der Bowl Games ist. Also da spielst du dann halt, wenn du wirklich was gerissen hast in der Saison, spielst du da halt als Big Ten gegen die Pac-12, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es ist die Pac-12 oder Big 12 oder auf jeden Fall spielt die Big Ten. Gegen die ACC spielen sie.
Ha. Das sind eine ganze Menge Begriffe. Keine Sorge, da werden wir später nochmal drauf kommen. Da werde ich nochmal zu löchern. Wenn ihr jetzt nicht ganz genau wisst, was das alles heißen soll. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch zu. Okay, also der Rose Bowl, der erste Bowl überhaupt.
Korrekt.
Und dann ging es weiter noch mit College Football oder war dann erstmal Sendepause?
Nö, daraus hat sich das dann quasi einfach Stück für Stück immer weiter und immer weiter entwickelt. So, das waren so dann die Anfänge. Und ja, das, also daraus ist quasi dann immer mehr und immer mehr geworden und dadurch sind wir jetzt halt quasi da, wo wir jetzt sind. Also dann gab es halt immer wieder irgendwelche neuen Sachen und das heißt einfach, dass der College Football älter ist als der Football der NFL. Und das ist einfach schon mal ein Indiz dafür, warum College Football in Amerika anders angesehen wird als hier. Und wie gesagt, die Fangruppierungen sind einfach komplett anders, weil du hast immer in jedem Spiel, außer jetzt bei Teams oder Universitäten, wo die gerade ein schlecht laufendes Jahr oder schlecht laufende Jahre haben, da ist auch dann mal keiner. Aber normalerweise hast du halt das Stadion voll oder nahezu ausverkauft und dann macht die Student Section da halt richtig Krawall. Dann hast du immer eine Marching Band im Stadion.
Ja, da gibt's ja diese ganz berühmten, also ich denke immer an Ohio State.
Ja.
Als Marching Band, die ich ganz großartig finde, wer da bei der YouTube mal Ohio State Marching Band eingibt, großartige Sachen, Hollywood Blockbuster Halftime Show und was die da alles machen, da sitze ich mit offenem Mund vor und denke nur von wegen, ey, wie kriegen die das hin? Aber es ist einfach großartig.
Ja, das ist total verrückt. Also, wenn man da mal guckt, wie viel oder vor allem, was die für Formationen laufen und dann bilden die Buchstaben aus den Menschen quasi, die da Musikinstrumente spielen. Dann bewegen die sich und irgendwelche Muster entstehen. Das ist eine Kunst für sich.
Oder halt Virginia Tech, wo ich immer das Gefühl habe, da hüpfen sie alle zu Enter Sandman, während die Spieler einlaufen. Wo ich immer denke, von wegen bei dem ganzen Gehüpfe bricht gleich das Stadion zusammen. Aber das zeigt schon, die sind schon richtig verrückter. Die sind teilweise echt verrückter als in der NFL. Die Fans, da gibt's ja auch ein paar Verrückte bei.
Ne? Es gibt aber anscheinend Leute, die auch durch brennende Tische springen.
Ja gut, das ist ja nicht verrückt, das sind ja Idioten, ne? Das wissen wir ja. Ein bisschen Beef muss ja sein.
Das stimmt.
Aber ich habe ja auch den Verdacht, also es ist ja auch teilweise so, dass im Fernsehen die Werbe, jetzt Super Bowl mal abgesehen, aber die Werbeminuten im Fernsehen bei College Football teurer sind als bei NFL-Spielen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das daran liegt, dass die in den USA ist es halt so, dass du deinem College extrem verbunden bist. Ganz extrem. Allein schon deswegen, weil du denen als Studiengebühren so viel Geld in den Rachen schmeißt. Und du Zeit deines Lebens halt wirklich, auch die Spieler, die müssen ja später immer angeben, von Prinzip ist wichtiger, bei welchem College die waren, als bei welchem Team die spielen. Das heißt, man ist extrem mit seinem Team verbunden und die Colleges finanzieren sich dann zum Teil auch dadurch, dass die Leute, die erfolgreich aus dem College sind, halt da eben auch ihre Kohle lassen. Und die Leute identifizieren sich halt immer mehr mit ihrem College-Team als mit ihrem NFL-Team. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
Nö, das siehst du vollkommen richtig. Das ist aber auch, das ist so eine Identität. Egal, zu welchem College du in den USA gehst, jedes College hat irgendwie einen Motto. Ja, Michigan Go Blue zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die trägst du dann in dir. Du bist 3-4 Jahre an diesem College und du kommst immer zu diesem College zurück. Also das ist eine ganz andere Verbundenheit, als wenn jemand hier in Deutschland an die Universität geht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist halt einfach diese wirklich tiefe Verbundenheit mit dem, wo man herkommt und wo man halt einen neuen Lebensabschnitt hat und das ist einfach, da muss man wirklich, wirklich rein und das, sag ich mal, sich wirklich mehr mit beschäftigen oder mit halt Leuten aus den Staaten irgendwie in Kontakt sein, dass man das so aufnimmt, weil das ist wirklich unglaublich, wenn man manche Leute über ihre Colleges sprechen hört, dann denke ich so, okay, verrückt. Das ist wirklich was komplett anderes. Und ja, dadurch, also ich sowas in der NFL, eher weniger. Also das sind wirklich nur Spieler, die dann, sag ich mal, 10 Jahre bei einem Team sind.
So da, Cameron Wake oder einen John Daly zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Also sowas hast du dann. Aber sonst, wenn du 3 Jahre bei einem NFL-Team bist, so what? Du bist 3 Jahre bei den Oregon Ducks und wirst für immer eine Ente sein. Ja. So ungefähr funktioniert das.
Okay. Ja, solange ich so kann, würde ich dann nämlich auch gerne erzählen. Nämlich, es gibt natürlich auch eine Geschichte, wie ich zu meinem bin. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich bin Fan des, ja, was heißt Fan? Ich verfolge oder sympathisiere mit dem wahrscheinlich bekanntesten College-Team, das es gibt. Das sind die Notre Dame Fighting Irish, ein Independent College. Auch da wird Rico uns mit Sicherheit nachher noch was zu erzählen. Und ich würde gern kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Warum es bei mir Notre Dame Fighting Irish ist. Ich weiß also von einigen zum Beispiel, die hier in Deutschland Fan von Florida Gators oder von Miami, von einfach aus dem Grund, weil sie sagen, ja, es ist halt Florida. Ja. Genau aus demselben Grund sind sie halt Fans von Miami. Bei mir war es so, ich habe halt Football geliebt, ich habe Football gesuchtet und immer wenn es irgendwie Football zu sehen gab, damals war ich noch sehr, sehr jung, konnte mir natürlich nichts irgendwie leisten und sowas wie Internets oder sowas gab es damals noch nicht.
Ja, 1950 war halt eine harte Zeit.
Ja. Ja, war sehr hart, das muss man zugeben. Aber es gab tatsächlich einen Fernsehsender, der regelmäßig sonntags Spiele gezeigt hat. Und zwar hieß dieser Fernsehsender Deutsches Sportfernsehen, DSF. Heutzutage ist er bekannt, hat mehrfach umfirmiert unter dem Namen Sport 1.
Das war noch Zeiten.
Und jeden Sonntagmorgen haben sie dort ein Spiel gezeigt. Und zwar jedes Spiel der Notre Dame Fighting Irish. Und zu diesem Zeitpunkt hat dort auch ein Spieler gespielt, der später, der es auch in die Hall of Fame meiner Meinung nach geschafft hat, wenn ich da nicht falsch drüber informiert bin. Mehrfacher Super Bowl-Sieger auch war, auch mit verschiedenen Teams. Ich glaube mit den Raiders und mit den Steelers. Ein Running Back. Und ich habe ihn zu College-Zeiten gesehen und ich habe ihn geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, wenn er gelaufen ist. Und zwar The Bus. Jerome The Bus Bettis. Kennst du den noch, Rico?
Jerome Bettis, das Tier. Das war, ja, so, das war so ein wandelnder Wandschrank.
Ja.
Ich muss gestehen, mein erster Kontakt mit Bettis war kurz Hashtag Werbung, Madden Ultimate Team.
Okay.
Darüber habe ich so, what the fuck? Ist das wirklich ein Running Back? Dann habe ich mir noch so ein paar Videos angeguckt und dachte, okay, er ist ein Running Back.
Ja, er war nicht runterzukriegen und den habe ich halt regelmäßig jeden Morgen gesehen. Und bevor jetzt tatsächlich Ran wieder Football gezeigt hat, wurde ganz selten mal College Football auf Eurosport gezeigt. Ja. Mhm. Und auch da war es tatsächlich Notre Dame Fighting Irish, wo mein Herz natürlich herschlägt. Und seitdem, ich habe keine besondere Verbindung dazu, zu dem Team. Eigentlich sogar, soweit ich weiß, kommen die sogar aus Boston, meine ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Müsste ich also eigentlich hassen wie die Pest. Aber tatsächlich, für dieses College-Team schlägt mein Herz, und zwar aus dem oben genannten Grund. Wie sieht's bei dir, Rico, aus? Hast du auch ein Team, für die dein Herz schlägt?
Oh, zufällig, ja. Ich glaube, aufmerksame Zuhörer des Podcasts werden wissen, um welches Team sich es handelt. Und zwar um die Wisconsin Badgers. Es ist einfach, ich komme zu meinen Teams, das suche ich mir halt so ganz spontan aus, wie ich dazu in Kontakt komme. Es war bei den Dolphins so, da waren meine Eltern damals zu ihrer Hochzeitsreise und dann habe ich gesagt, okay, ich bin Dolphins-Fan, weil, oh, da lief Football und mein Vater sagt, ja, hier, die Miami Dolphins, ne, hier, da habe ich gesagt, okay, cool, bin ich Fan von. Und bei den Badgers war es so, dass ich an der Hochschule wissenschaftlicher Mitarbeiter war und wir dort eine Austauschstudentin hatten, die von der University of Wisconsin Madison kam. Und das war so zu der Zeit, wo ich mit College Football angefangen ist. Das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her.
Rico, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Eine Austauschstudentin.
Ja.
Nett? Nett? Sehr nett? Hast du noch Kontakt zu ihr?
Ich habe noch Kontakt zu ihr, ja.
Möchtest du sie mal grüßen?
Ich werde sie grüßen, ja.
Du wirst sie grüßen?
Ja, ich fliege ja dieses Jahr noch rüber. Aber sie ist jetzt nicht mehr in Wisconsin, sondern jetzt ist sie in L.A. Also da kommen ja auch ganz viele andere Colleges her, aber ich wechsle jetzt nicht mehr das College. Aber selbst da ist es so, um jetzt noch mal die Brücke zu schlagen, warum College Football ja so krass ist, selbst sie ist ja jetzt an einem anderen College, hat ihre Erstausbildung, aber fertig, ne, ist jetzt nächster Schritt, PhD. Aber die Verbundenheit zu Wisconsin ist halt, like, okay, das ist mein College. So, egal wo sie dann danach jetzt ist, geht nicht. Ja, sie ist an dem College, aber Nummer eins wird immer Wisconsin sein. Und so hat sich das bei mir dann auch ergeben. Und du hast ja vorhin schon von so rumspringenden Menschen geschwärmt und da haben die Badgers auch eine Tradition und nennt sich Jump Around. Und das ist nach dem dritten Viertel ertönt Jump Around und die ganze Student Section und manchmal sogar das ganze Stadion fängt einfach an zu springen. Jump Around. Und dann geht da alles unter. Also, das ist noch krasser, wo man immer denkt, okay, was passiert da gerade und hält das Stadion das wirklich noch aus? Total verrückt. Richtig geil, guckt's euch an auf YouTube. Das ist echt, das ist so eine dieser Riesentraditionen, die es im College Football gibt.
Also ich fasse zusammen, du bist der Liebe wegen oder der Verliebtheit wegen Fan von den Badgers geworden. Okay. Das kann es natürlich geben.
Also was mir jetzt hier unter, also das ist mutig. So hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, weil es entspricht auch nicht ganz der Wahrheit. Aber aufgrund der Romantik und so, jetzt lassen wir es so stehen. Ja, ich mache da jetzt nichts, aber ohne Angabe, ohne Gewehr sagt man, glaube ich, immer, ne?
Ja, wir brauchen auch sowas, denn wir wollen ja auch weibliche und ne, das ist so ein bisschen, ne, so ja. Diversifizierung, ne, verschiedene Zielgruppen ansprechen. Das kennen wir ja.
Gute Idee.
So wie ich Jerome Bettis hatte, kannst du denn bekannte Spieler jetzt mir schon mal nennen von den Badgers? NFL, ehemalige Spieler, jetzige Spieler, NFL-Spieler, ich rede jetzt nicht Michael, ja? die vielleicht tatsächlich in der NFL schon wirklich was, die man kennen sollte.
Michael Dieter. Also, es gibt zwar Hall of Famer, aber davon kenne ich jetzt so direkt keinen, weil es einfach vor meiner Zeit war, wo ich gelebt habe. Also, ist halt, also, einer, der mir halt, also, Iron Mike Webster, Center, Hall of Famer, das ist ein, der, wo der Name mir was gesagt hat. Und da sind wir halt auch gleich beim Center, O-Line Unit. Und wer aber für mich und wo ich auch gleich dann, dieser Spieler J.J. Watt hat bei den Badgers gespielt. T.J. Watt hat bei den Badgers gespielt. Und auch Derek Watt hat bei den Badgers gespielt. Und
der hat es aber nicht geschafft in die NFL?
Doch, sogar sehr erfolgreich.
Ah ja, okay. Den kenne ich zum Beispiel nicht.
Ja, und das wundert mich jetzt. Weil du ja eigentlich so Fullback-Fanat bist. Ja, weil, guck dir mal das Spiel der Chargers an. Wen haben die auf Running Back? Melvin Gordon. Wisconsin. Wer ist deren Fullback? Derek Watt. Wisconsin. Die sind im gleichen Jahr gedraftet worden. Und die spielen bei den Chargers genau das, was die beiden auch in Wisconsin gespielt haben. Weil Gordon sich in den 3 Jahren, die sie, glaube ich, zusammengespielt haben, sich so auf seinen Fullback konzentriert hat und die einfach so ein gutes Duo bilden, dass sie bei den Chargers halt diese Zahlen aufweisen können, beziehungsweise Melvin Gordon diese Zahlen hat, die er nun mal hat. Es liegt an diesem Duo. Tatsächlich.
Okay. Was ist denn mit, wie heißt der? Ich kann den Namen nie aufrufen. Tyrone Matthew oder wie auch immer. Honey Badger wird der ja genannt.
Ach, Tyrone Matthew.
Ja, ist er auch von den, von Wisconsin als Honey Badger oder kommt der woanders her?
Ich wüsste nicht, dass der bei den Badgers gespielt
hat. Also sind die Honey Badger was anderes als die Badger? Die Honigdachse was anderes als Dachse?
Ja, ich glaube aber, dass der Honey Badger seinen Spitznamen woanders her hat.
Ah, okay. Also, ja, das ist mir jetzt nicht so bekannt, deswegen war es jetzt
Ich habe mich auch nie so 100% damit auseinandergesetzt, aber ich glaube nicht, dass der in Wisconsin. Der hat LSU gespielt.
Ah, okay.
Ja. Und ich wollte gerade sagen, das wäre mir neu, aber das hat wirklich andere Hintergründe, die ich tatsächlich auch nicht weiß und mir leider auch noch nicht angeguckt habe, aber vielleicht weiß einer unserer Zuschauer, warum der Honey Badger Honey Badger heißt.
Ja, dann wären wir für für Rückmeldungen sehr, sehr dankbar.
Oh mein Gott, so, jetzt denken die Leute aber, was sind das für Idioten? Die wissen nicht mal, warum der Honey Badger Honey Badger heißt.
Ja, dumm, ne? Ja, oh, wir sind halt so ein bisschen, wir wissen halt nicht alles.
Oh, oh, oh.
Ja, aber wenn wir jetzt schon bei Spielern sind, ist ja jetzt die Frage, das heißt, die Spieler, ne, die spielen jetzt 4 Jahre College, kriegen da ihre Ausbildung und können dann einfach in der NFL weiterspielen. Und meine Frage an dich ist jetzt einfach, wie kommt's denn, dass dann so viele in der NFL strugglen? Also warum tatsächlich jemand, der, sage ich jetzt mal, wie ein Miles Gaskin, der in seiner Uni ja wirklich der Running Back schlechthin war, nur ein 7. Runden-Pick wird und ums Roster bei uns Dolphins kämpfen muss?
Das liegt natürlich daran, dass die Konzentration an guten Spielern in der NFL viel, viel höher ist als am College. Am College hast du 100 und etwas Universitäten, die jetzt spielen, und du hast 32 NFL-Teams. Das zeigt schon mal die Richtung, in die es geht. Und das Tempo in der NFL ist einfach viel, viel schneller, wo halt auf gewissen Positionen man ein bisschen was braucht. Das hat zum Beispiel Andrew van Ginkel hat das in einem Interview jetzt super zusammengefasst. Und er meinte so, ja, jetzt komme ich hier hin und jetzt sind auf einmal alle schnell. Selbst die O-Liner sind schnell. So, das war seine Aussage, wo du sagst, okay, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, das ist einfach dieser Sprung in Sachen Schnelligkeit und Spielverständnis und solchen Geschichten, der ist im College einfach nicht so hoch wie in der NFL, weil du einfach nicht diese Dichte in der Klasse hast. Also du spielst halt auch gegen Mannschaften, die halt nicht ganz so gut sind.
Ja, aber allein für die Verteidiger ist es ja schon auch aus anderen Gründen schwerer. Wenn ich jetzt nur mal an Receiver bzw. das Backfield, an das Backfield, an Cornerbacks denke, die Secondary, dann ist es ja zum Beispiel so, dass ein Receiver in der NFL beide Füße im Feld haben muss und einen Football-Move machen muss oder wie auch immer die das ausgedrückt haben. Schwachsinnige Begründung.
Er muss um Catch zu haben.
Ja. Ja, um Catch zu haben. Das sieht im College ja anders aus.
Ja. Im College ist es so wie im deutschen Football auch. Du musst nur einen Fuß im Feld haben. Das reicht. Und du musst halt Possession um Ball haben. Also da ist es auch so, wenn du mit dem Ball halt so jonglierst, aber einen Fuß inbounds hast, dann raustrittst und immer noch am Jonglieren bist, dann ist es auch ein Incomplete Pass. Aber du musst nur einen Fuß inbounds haben.
Ja, es ist halt, dementsprechend müssen die Spieler sich ja an was ganz anderes gewöhnen. Die haben jetzt 4 Jahre lang auf Grunde genommen gelernt, wie sie sich verhalten müssen und müssen das in der NFL jetzt nochmal komplett neu lernen. Sie müssen sich also anders zu den Außenlinien stellen, anders zum Cornerback positionieren, um tatsächlich noch eine Chance zu haben, den Ball zu fangen. Und die Cornerbacks hingegen zum Beispiel wissen zum Beispiel, dass auch ein anderer Stoß noch ganz anders reicht, dass sie ganz anders sich ganz anders stellen können und müssen, um am Catch zu hindern.
Richtig. Ja? Aber für die Cornerbacks ist natürlich auch so, dass eine Pass-Interference in der NFL immer da der Ball hingelegt wird, wo das Foul war. Das ist im College ja auch nicht so. Da geht's maximal 15 Yards bei einer Defensive Pass Interference. Und wenn es innerhalb dieser 15 Yards ist, gibt's erst Spot of the Foul. Weil dann sind's ja weniger als 15 Yards und dann bestrafe ich den Spieler nicht mit der vollen Strafe, sondern wenn die PI nach 7 Yards war, dann gibt's halt eine 7 Yard Raumstrafe mit First Down. Zum Beispiel. Ist auch ein Unterschied.
Gibt's denn noch mehr wichtige Regelunterschiede? Also du hast Uhr immer stoppt bei jedem First Down. Und da gibt's mit Sicherheit noch andere Sachen, oder?
Ja. Also, wie du schon gesagt hast, die Uhr stoppt bei jedem First Down, weswegen es auch kein Two-Minute-Warning gibt, weil die Uhr stoppt ja sowieso beim First Down. Dann ist es so, wenn der Spieler am Boden ist, außer mit seinen Füßen oder den Händen, ist automatisch Abpfiff, Spielzug vorbei. Egal, ob er vom Gegner berührt ist oder nicht. Das ist ja in der NFL auch anders. Da brauchst du erst Kontakt mit dem Gegner, um wirklich, dass der Spielzug vorbei ist, wenn du am Boden bist. Sonst können alle Plays reviewed werden. Auch Unterschied im Vergleich zur NFL. Und der größte Unterschied ist eigentlich die Regel für die Overtime. Weil im College Football gibt es kein Unentschieden. Es gibt immer einen Gewinner. Und Das fängt halt so an, jede Mannschaft kriegt den Ball und du startest an der gegnerischen 25-Yard-Line. Und Touchdown, da muss die andere Mannschaft auch einen Touchdown machen. Wenn du ein Field Goal kickst, dann reicht der anderen Mannschaft ein Touchdown. Also es ist nichts anderes als Sudden Death.
Okay, aber die starten immer an der 25-Yard-Line des Gegners.
Ja.
Also können sie rein theoretisch, also machen wahrscheinlich drei Versuche mit dem vierten Kicken sind Field Goal und dann sind die anderen dran.
Ja, kommt
also wenn sie bis dahin keinen Touchdown gehabt haben, ne?
Ja, oder halt einen First Down, ne?
Ah ja, okay.
Du musst nicht mit den vier Versuchen jetzt die 25 Yards zu gewinnen. Es sind die ganz normalen Regeln, nur dass du halt die 25 Yard Line hast, wo es beginnt und ab der dritten Possession. Das heißt, wenn jetzt zweifache Overtime vorbei ist, dann gibt's keinen Extrapunkt mehr, du musst die Two-Point-Conversion spielen.
Ah, okay. Die gibt's also auch da, ne? Also daran kann ich mich erinnern, es gab College die Two-Point-Conversion schon immer, in der NFL ist sie aber erst später vom College übernommen worden, ne?
Das kann sein. Also da bin ich dann regeltechnisch nicht so fest im Sattel, um zu sagen, okay, das ist dann und dann übernommen worden. Ich weiß aber, dass im College die Two-Point-Conversion und der Kick von der 3-Yard-Line gespielt wird, während in der NFL ja die Two-Point-Conversion von der 2-Yard-Linie gespielt wird.
Und der Kick sogar noch deutlich tief hinten.
15-Yard-Line, glaube ich.
Wobei, da kann ich jetzt direkt mal, es ist halt so, es hat sich ja generell auch in der Taktik immer relativ viel verändert und das ist so, kann ich nochmal mein Spezialgebiet auspacken, dass das College eigentlich immer der NFL irgendwo voraus ist, was die Spielentwicklung angeht. Also die Colleges haben zuerst eher mit Passing Offenses angefangen und so weiter und man sieht immer mehr Konzepte, die aus den Colleges heraus in die NFL getragen werden, weswegen auch ehemalige College-Coaches mittlerweile sehr, sehr gefragt sind. Man sieht das bei Arizona zum Beispiel, die jetzt diese Air Raid Offense etablieren wollen, die aus dem College kommt. Was aber ein ganz klares Beispiel ist, diese ganzen werfenden Running Backs. Das kommt eigentlich aus dem College. das ist gekommen hier Colin Kaepernick und Robert Griffin, RG3, Robert Griffin der Dritte, die mit dieser Run-Pass-Option im Grunde genommen, das ist ein ganz klares College-Konzept, die damit die Liga kurzzeitig überrannt haben. Dann haben die Defenses schnell Methoden dagegen gefunden, gegen diese Run-Pass-Options, RPOs, und sind dann hingegangen und haben da wieder Konter kariert gegen. Man darf halt nicht so etwas immer nur einseitig spielen. Ja, und aber trotzdem ist die RPO so eigentlich standardmäßig mittlerweile worden in die Konzepte und es wird von den Running Backs wird verlangt, dass sie viel mehr werfen. Nein, von den Quarterbacks wird verlangt, dass sie viel athletischer sind, viel mehr laufen können. Ja. Und das kommt halt alles aus dem College. Und das nächste, was jetzt halt eben rüberschwappt, eben deswegen, weil die Regeln, gerade jetzt hier, du hast es eben erwähnt mit PI, mit der Pass Interference, weil die Regeln so geändert worden sind, dass die NFL immer in eine Passing League wird. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wir als Dolphins Rosen bekommen haben, weil der neue Coach der Arizona Cardinals, und verdammt, jetzt muss ich sagen, ich überlege die ganze Zeit und zögere es hinaus, wie er heißt, ich habe seinen Namen vergessen.
Cliff
verdammt.
Kingsbury.
Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit versucht, wie lange man es gemerkt hat. Auf jeden Fall.
Ich kenne das, ich habe das auch mal. Und dann sagst du drei Sätze und denkst so, scheiße, mir ist immer noch nicht eingefallen.
So ungefähr. Nein, er wollte ja unbedingt Kyler Murray haben, weil Kyler Murray für diese Air Raid Offense, die tatsächlich darauf prädestiniert ist, wirklich fast schon extrem durch die Luft zu gehen, weil da Kyler Murray seiner Meinung nach der beste Quarterback ist. Ich sehe das so ähnlich. Er wird wahrscheinlich am Anfang sogar ein kleines bisschen Erfolg haben, so ähnlich wie RG3 und Colin Kaepernick mit der RPO. Aber sehr schnell werden sich die Defenses darauf einstellen. Ich meine, jetzt ist es auch noch nicht mal ein Geheimnis, ja, was eigentlich gespielt wird. Und das noch mit einem Rookie-Quarterback.
Schauen wir mal. Aber das ist
der meiner Meinung nach nicht so besonders toll ist. Aber das zeigt halt eben den Einfluss des College auf die NFL. Die beiden befruchten sich halt sehr gegenseitig. Wir haben ja auch einen Coach gehabt, der bei uns, Nick Saban, der bei uns ja nicht besonders erfolgreich war und der jetzt im College einer der erfolgreichsten Coaches überhaupt ist. Also da ist ein ständiges Wechselspiel und deswegen kann man sich auch durchaus mit dem College mal beschäftigen. Aber jetzt darfst du wieder, Rico.
Ja, also ich meine, es gibt ja, Kyler Murray wurde ja von einem Quarterback die Tür geöffnet. Und das ist halt Russell Wilson, der übrigens auch bei den Badgers gespielt hat, ein Jahr. Und der hat ja quasi den etwas kleineren Quarterbacks die Tür geöffnet. Weil wenn kleiner, also jetzt 1,80 Meter oder 82 oder noch kleiner, wie jetzt Kyler Murray, in die NFL kommt, wird immer Russell Wilson als Referenz genommen. Der hat's ja geschafft, also wird das aufgehen. Baker Mayfield ist jetzt der Nächste, der wahrscheinlich aus meiner Sicht Erfolg haben wird. Also ich gehe davon aus, ich halte einfach sehr, sehr viel von ihm. Und ja, wie du schon gesagt hast, es sind immer wieder Sachen, die vom College in die NFL fallen, weil am College kann man halt viel ausprobieren. Da hast du halt einfach, natürlich, du hast auch nur eine begrenzte Saison, aber du spielst halt gegen Mannschaften, die nicht so gut sind. So, da kannst du halt mal durch die individuelle Klasse irgendwelche verrückten Dinge probieren, die mal gut gehen und mal total in die Hose gehen.
Ja, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja auch der Name des Meisterschaftsspiels der NFL übernommen worden, nämlich der Super Bowl. Du hast ja vorhin gesagt, der Rose Bowl. Und wenn ich das immer höre, heißt das ja immer, die College-Teams, die gehen bowlen. Ja. Das heißt letztendlich von wegen, dass es übernommen wurde. Ja, aber wie funktioniert das denn mit der Meisterschaft im College? Da habe ich nie so ganz hundertprozentig durchgeblickt. Da gibt's jetzt zig verschiedene Ligen, aber nur 4 Teams und das auch erst seit kurzem spielen in Playoffs und irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Ja, das ist total wild. Also was die National College Football Championship angeht und die College Football Playoffs, das ist seit Jahren, seitdem es das gibt, ist das irgendwie umstritten. Also seit 2014 haben sie jetzt dieses Modell und das ist einfach echt, das sind halt 4 Mannschaften, um jetzt mal nicht zu sagen, oh, das ist so, 4 Mannschaften treten in den Playoffs gegeneinander an. Ich habe vorhin ja schon gesagt, es gibt über 100 Teams. So, ich gucke jetzt in die NFL. In die NFL sind es 12 Mannschaften.
Ja. In die Playoffs kommen 32 Teams, ne?
Ja. Und ja. Im College Football sind es 4 von 130, ungefähr 130, wenn ich richtig informiert bin. Das ist halt absurd. Und was natürlich dann dazu kommt, ist, dass, wie du schon gesagt hast, es gibt da gewisse Ligen und in der Division 1, also es gibt Division 1, Division 2 und Division 3 Conferences und gut, das ist Liga 1, Liga 2, Liga 3, das kann man so ungefähr, also Division 1 ist wirklich top, Division 2 und Division 3 spielen halt Football, sagen wir es mal so. Und aber selbst in der Division 1 hast du halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Conferences. Und du hast 4 Teams in den Playoffs. Das ist schon, man möchte jetzt nicht sagen absurd, aber es gibt halt 5, also die nennen sich die Big 5 und bei den, Power 5. Big 5 war noch was anderes. Bei den Power 5 Conferences handelt es sich dann halt um die Big 10, Big 12, SEC, Pac 12 und ACC. Und das sind wirklich so die Top-Conferences. Und selbst das sind 5. Und wie du sicher feststellst, nach Adam Riese sind 5 einer weniger als 1.
Da hast du recht, ja.
Das heißt, es geht sowieso eine der Power-5-Conferences geht leer aus. Und das ist schon uff. Also das ist wirklich, ich finde das nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ganz kurz möchte ich dazu noch was sagen. Du sagst von wegen eine Power von diesen Power 5 Conferences geht leer aus. Weißt du noch, wie die Halbfinals in der letzten Saison?
In der letzten Saison waren, also Clemson, Alabama war das
Finale?
Finalspiel und dann Ohio State war es nicht, weil die Big Ten war jetzt 2 Jahre hintereinander nicht dabei. Es war, Jetzt bringst
ich weiß nicht, gegen wen hat Alabama im Halbfinale gespielt? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß zufällig, das war nämlich Notre Dame Fighting Irish. Das weiß ich zufälligerweise. So, und jetzt mal meine Frage. Zu welcher Conference gehört denn die Notre Dame Fighting Irish?
Die gehören ja zu diesen ominösen Independent-Mannschaften.
Das heißt, von den Big Five haben diesmal zwei Teams sogar gar keinen Platz, gar keine Conference, gar keinen Platz bekommen, richtig?
Tja, so sieht's aus.
Also ja, wer halt entscheidet denn, wie die da?
Es gibt ein sozusagen, es gibt ein Komitee, das besteht aus 13 Personen. Also es gibt erstmal, der erste Schritt ist, dass es einen Poll, also eine Abstimmung zum Beispiel von den Coaches jede Woche gibt. Und jetzt auch in der Preseason gibt's schon eine, die besagt, okay, da so schätzen die Trainer die Top 25 Teams ein. Das ist so im College Football, gehört zu den Top 25. Weil das ist so, dann bist du eine Nummer im Football und du bist ein Ranked Team und das ist halt das, was zu erreichen gilt. Und dann gibt die Presse auch noch eine Liste raus, ebenfalls 25 Teams. Und dann gibt's halt das Selection Committee, das aus Head Coaches, aus Direktoren besteht. Also es ist so Leute, die wirklich mal mit College Football was zu tun gehabt haben oder die auch mal College Football gespielt haben. Das ist also zum Beispiel,
Das sind noch nicht die Komitees, die darüber entscheiden, wer in die Playoffs kommt, oder?
Die ersten beiden nicht, das Selection Committee schon. Das ist
Weil da weiß ich ganz kurz, da hat lange Zeit oder hat jetzt oder ist sogar noch die ehemalige Außenministerin der USA, Condoleezza Rice, war dort Mitglied in diesem Komitee. Das ist mir noch bekannt. Vielleicht so als Bonbon nebenbei.
Gibt's ja nicht. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die halt die Teams auswählen. Und da gibt's dann halt immer wieder Streit, weil ja, wie stark ist der Schedule, also wie stark ist dein Spielplan und solche Geschichten. Das ist halt, das lässt sich immer super schwer einsortieren, weil wenn man sagt, die SEC ist die beste Conference und da die Mannschaften ja innerhalb der Conferences die meisten Spiele innerhalb der Saison gegeneinander machen, ist es klar, dass deren Spielpläne meistens etwas stärker sind. Und gut, dann stehst du halt da und sagst, okay, und was machen die anderen? Die haben dann halt weniger Chancen, weil du hast halt Alabama und Georgia, die halt grundsätzlich irgendwie immer einen Shot haben, LSU, Texas A&M, die jetzt wieder am Kommen sind. Aber das sind halt so Sachen, ja, wenn du Alabama und Georgia hast, dann hast du jetzt schon zwei aus der SEC.
Und Georgia Bulldogs, ne?
Ja. Und dann ist halt mit dem Recht halt schwierig. Also die Big Ten war halt das letzte Mal 2016, 17 mit Ohio State hatten die einen Teilnehmer. Und das wird zum Beispiel, die Big Ten haben halt zweimal hintereinander versagt. 2015, 16 hat Alabama Michigan 38-0 geschlagen und 2016, 17 Clemson Ohio State mit 31-0. Das sind natürlich im Halbfinale schon richtig heftige Klatschen. Und
ja.
Dann sagen sie, ja, bevor uns sowas wieder passiert, da lassen wir lieber, ja, wen anderes, zum Beispiel Georgia mit da rein, anstatt Ohio State. So, das sind so Sachen, ja, ob das sein muss, ich weiß es nicht. Ich fände da ein anderes College-Football-System deutlich fairer mit 8 Mannschaften, weil, ja, da hast du dann, nimmst die Power 5, jeder, der die Conference gewonnen hat, kommt rein und dann noch 3 Teams so, das werden zu 95% die Fighting Irish sein, weil sie einfach ein verdammt starkes Team sind.
Ja.
Und ja, und dann hast du halt immer noch die Wahl, ob du dann halt, keine Ahnung, Georgia mit dazu nimmst, Oklahoma mit dazu nimmst, je nachdem, wer jetzt welche Conference gewinnt. Und ja, das ist halt, da könnte man 3 Stunden drüber reden und man kommt zu keinem Ergebnis. Aber das ist halt so darüber, wo alle spielen wollen.
Aber es gibt ja trotz allem, also ich glaube, die ersten 3 oder 4 Mannschaften in jeder Conference haben die Möglichkeit, bowlen zu gehen. Also es gibt ja nicht nur diesen Rose Bowl, diesen ominösen, und nicht nur die Meisterschaft, der auch ein bestimmter Bowl ist, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es der Rose Bowl ist oder.
Nee, das ist immer unterschiedlich.
Ja, genau.
Also
es gibt noch den Orange Bowl und es gibt zig verschiedene.
Ja, also.
Aber nicht nur die, die in den Playoffs spielen, bowlen, richtig. Bowlen, sondern auch andere.
Richtig. Und das liegt, nee, es gibt, kann quasi jeder bowlen gehen. Du wirst halt eingeladen und es gab mal so eine harte Regel. Ich weiß gerade gar nicht, ob es die immer noch gibt, weil die Bowls werden immer mehr. Es gibt immer mehr Bowl Games, weil natürlich Sponsor XY vielleicht noch mal einen Bowl springen lässt und
ja, den Kartoffelernten-Bowl von Nebraska oder so.
Solche Geschichten kann es geben und das ist dann natürlich schwierig. Aber es gehen immer mehr Mannschaften bowlen und gewisse Teams, wie gesagt, bei den Power 5 haben auch eine lange Historie, was die Bowls angeht. Und am prestigeträchtigsten sind quasi die New Year's Six. Das ist der Rose Bowl, der Sugar Bowl, Orange Bowl, Cotton Bowl, Fiesta Bowl und Peach Bowl. Das sind die 6 Bowls. 2 davon sind immer das Halbfinale der College Playoffs. Und die anderen 4 sind dann eigentlich immer die 8 Teams, die nach den besten 4 Teams in diesem Ranking kommen, die kriegen die Einladung zum New Year's Six Bowl.
Ich wollte ja gerade sagen, ich habe mich ja auch ein kleines bisschen vorbereitet. Es ist halt so, dass die Conferences Verträge abschließen mit Bowl-Veranstaltern. Und da wird dann gesagt, von wegen der 4., der in der Division ist, und der 5., der in der Division ist, die beiden kommen zu unserem Bowl.
Ja.
So. Und so, so werden die Bowls halt eben gefüllt. Und so ist es halt eben auch interessant für Teams, auch wenn sie keine Chance haben auf die Meisterschaft, trotzdem halt eben noch bowlen zu gehen und trotzdem noch ein Bowl zu bekommen. Das ist immer ganz entscheidend.
Richtig.
Und, wir haben mir schon gesagt, von wegen, es sind eigentlich immer dieselben Teams, die oben dabei sind. Es gibt die großen Bowls. Und ob man sich jetzt jeden kleinen Bowl angucken muss, das wage ich zu bezweifeln.
Schaffst du auch gar nicht.
Aber ich habe dann, werden denn alle Bowls irgendwie, also man kann ja College Football, außer bei uns im Free TV, gibt es ja noch Dazon, glaube ich, die ein bisschen College zeigen.
3 Spiele
und dann gibt es natürlich. Dann gibt's natürlich noch von den einzelnen Colleges, die haben selber einen Pay-TV-Stream, wo man halt eben nicht nur Football, sondern auch Baseball, Basketball, Leichtathletik, Rudern oder was auch immer verfolgen kann.
Ja.
Aber zum Beispiel der ESPN-Player, da kann man auch, glaube ich, College-Football viel sehen. Kann man da dann alle Bowls sehen und wie viel kostet der? Weißt du das zufälligerweise, Nico?
Habe ich gerade nicht. Ich würde lügen, 80 Euro im Jahr. Ich bin mir nicht sicher, jetzt erzähle ich irgendeine Nummer, die gar nicht stimmt. Aber es war jetzt, wo ich, muss man halt gucken. Und ja, wie gesagt, ESPN hat halt viele Spiele, CBS hat Verträge. Also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt's nicht. Also auch ESPN überträgt nicht alle Spiele, wenn ich richtig informiert bin. Muss man halt gucken, was man so mag. Und manchmal gibt's halt auch auf gewissen Internetseiten oder in gewissen Communities von den Fans immer so eine kleine Hilfe, wo man es vielleicht doch gucken kann. Und ja, man hilft sich so weiter, ne? Es ist halt, man kommt nicht immer dahin, wo man hin will, und manchmal hilft man sich. Aber bei den Bowl Games ist es halt, ja, ich meine, wir machen ja Miami Dolphins Podcast normalerweise. Und wenn ich jetzt die Miami Hurricanes zum Beispiel nehme, die hatten ja 2017, genau wie die Badgers, eine richtig geile Saison. Badgers waren lange, lange mit dabei Kandidat auf die aufs College Playoff. Haben es dann nicht gepackt, weil sie von Ohio State vom Thron gestoßen wurden. Und haben dann im Orange Bowl, also New Year's Six Bowl, im Hard Rock Stadium gegen die Hurricanes gespielt und haben die Hurricanes geschlagen. Und jetzt, letzte Saison, hatten beide nicht so eine gute Saison. Die Badgers haben 8-5 gestanden, die Miami, University of Miami hat sogar nur 7-6 gestanden, also eher durchwachsen, und haben dann im Pine Stripe Bowl gegeneinander gespielt. Ja, da sieht man dann schon, ja, das ist auch dann bei den Studierenden und dann bei den Fans, da merkt man dann schon, wenn die Saison nicht so läuft, dann kommen halt so Sprüche, ja super, dann spielen wir im Outback Bowl gegen was weiß ich wen oder in was weiß ich für einem Bowl, und wo keiner so wirklich Bock drauf hat, weil es interessiert keinen. Also es interessiert schon, weil es ist ein Bowl-Game. Das ist halt am Ende so, dass das Bonbon, ja, du willst die Bowl-Games gewinnen, du kriegst halt immer einen schicken Pokal, aber die Wertigkeit, New Year's Six Bowl ist halt immer, da willst du hin, eigentlich in die Playoffs, aber New Year's Six Bowl ist eigentlich immer das Ziel von den großen Colleges.
Was ich mich halt frage ist, ich habe ja gerade eben gesagt von wegen, ne, wie dass die einzelnen Bowls Verträge haben mit Conferences. Wie passen da jetzt die Independent rein? Wie machen die das denn? Sie gehören ja anscheinend nicht zu einer Liga, Independent, unabhängig. Ja. Und ich weiß auch zufälligerweise, wie es bei den Notre Dame Fighting Irish ist. Die müssen sich ihren Spielplan vor jede Saison richtig zusammenstellen, ne?
Ja, die müssen sich den zusammenkaufen.
Genau, kaufen ist ganz das ganz wichtige Wort.
Richtig, weil du kannst es dir nur leisten, ein Independent-Team zu sein, wenn du Kohle hast.
Und es sind ja auch schon einige Independent-Teams im Laufe der Zeit, ich glaube, es gibt im Moment noch 6 Stück oder in der Fahne gegangen, haben sich Conference erschlossen oder so. Wie kommen die denn in Bowls, die Independent-Teams?
Die müssen halt eingeladen werden. Also es gibt immer auch Bowls, wo nicht unbedingt vorgeschrieben ist, wer gegen wen spielt, oder wo es auch Abweichungen gibt, wenn zum Beispiel eine Conference jetzt für einen gewissen Bowl nicht kein Team hat mit den nötigen Siegen. Da gibt's den, mir fällt der Bowl gerade nicht ein, aber da war auch mal das Beispiel. Da ist dann halt auch so, dass dann halt Independent Teams reinrutschen können. Und gut, dieses Committee, was es da halt gibt, legt natürlich auch fest, wer in den College Playoffs spielt. Und dann ist es natürlich auch klar, wenn du da im College Playoff bist, dann bist du halt auch drin. So, dann spielst du automatisch in einem Bowl.
Ja, Mensch, Rico, jetzt haben wir uns fast 45 Minuten oder über 45 Minuten, ich weiß es gar nicht ganz genau, über College unterhalten. Und wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Aber wir machen jetzt hier an der Stelle einfach mal einen Cut und unterhalten uns beim nächsten Mal weiter darüber.
Ja, sehr gerne.
Und falls wir keinen Cut machen sollen, schneidest du es einfach raus.
Okay.
Okay, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Auch da wird's wieder ins College gehen. Da gucken wir uns dann genauer an, welche Ligen gibt es, welche Teams spielen in den Ligen, welche Teams sollte man kennen. Gibt es da Besonderheiten nochmal bei Teams, auf die man eingehen sollte? Und natürlich ganz wichtig, auch für den nächsten Draft oder für die nächsten beiden Drafts, wie ich Rico kenne, auf welche Spieler sollte man in dieser College-Saison achten? Also bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao und bis Dancen.